Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Mit dem gordischen Knoten ist das bekanntlich ja so eine Sache. Erst scheint er undurchtrennbar, bis dann plötzlich entweder jemand mit einem unkonventionellen Zugang um die Ecke kommt oder eine äußere Erscheinung, ein äußeres Ereignis zur Überwindung des Problems zwingt. Und plötzlich geht dann alles ganz schnell und löst sich auf. So in etwa kann man sich wohl die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung in Berlin vorstellen. Die Hürden zwischen Union und SPD, wie Finanz- oder Migrationspolitik, die schienen seit Tagen noch zu hoch. Doch gut möglich, dass die rabiate Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die Verunsicherung an den Märkten weltweit den Druck auf einen baldigen Abschluss da nochmal erhöht haben. Denn eine Einigung steht offenbar kurz bevor, vielleicht heute Abend noch. Nicole Pussin und Jan-Peter Bartels.
Ein wenig schwarz, ein wenig rot, eng beieinander in Harmonie. Alles fertig, am besten noch vor Ostern. Das Gesamtbild soll rund werden und so wird auch heute wieder verhandelt, seit dem frühen Morgen.
Wir haben viele Stolpersteine schon aus dem Weg räumen können. Insofern bin ich einfach zuversichtlich, dass wir gut weiterkommen.
Wir machen Fortschritte und das sind ernsthafte Gespräche und die Mühe ist es wert.
Viele warten. Der Druck auf die Verhandler ist groß. Nach dem Beben an den Börsen, nach Trumps Zöllen, 44 Tage nach der Wahl.
Diese Koalitionsverhandlungen finden anders als die letzten Koalitionsverhandlungen unter einem enormen Zeitdruck statt. Das ist auch dem geschuldet, dass die Bürgerinnen und Bürger aufgrund der internationalen Lage, aufgrund der Unzufriedenheit in Deutschland schnell auf eine Regierung warten.
Es muss gut werden, die Linien müssen sitzen, trotz aller Zweifel gerade in der Wirtschaft. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage des Mittelstandsverbandes BVMW glauben heute 48% der Unternehmer nicht, dass Deutschland unter Führung von Merz die wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommt. Ein Koalitionsvertrag muss also Zeichen setzen.
Ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten Koalitionsvertrag für unser Land hinbekommen werden.
Die letzten Meter sind die anstrengendsten, aber ich bin sicher, dass die Anstrengungen sich lohnen werden.
Schwarz und Rot. Die Basis hofft, dass daraus etwas Schönes wird, was immer am Ende da schlüpft.
Ja, und Matthias Deiß verfolgt vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin die Verhandlungen. Matthias, wie ist denn da der aktuelle Stand jetzt?
Also Ingo, noch ist kein weißer Rauch aufgestiegen über dem Konrad-Adenauer-Haus hinter mir. Aber alle Verhandler sagen uns, dass man jetzt auf der absoluten Zielgerade ist und sich im Grundsatz auch einig sei. Nur noch sitzt man zusammen und verhandelt letzte Details. Und selbst wenn man heute Abend dann endgültig zum Abschluss kommen sollte, hören wir, wird man heute nichts mehr sagen, sondern die Ergebnisse dann morgen in aller Ruhe gemeinsam auf einer Pressekonferenz vorstellen.
Das heißt, so richtig große Knackpunkte gibt es keine mehr oder sind da noch welche?
Also wir werden über den Fortgang der Verhandlung gut informiert. Aber was wirklich interessant ist, ist, dass heute über Inhalte gar nichts mehr nach draußen gedrungen ist. Da herrscht wirklich absolutes Stillschweigen. Gestern soll man in den Bereichen Rente und Migration weitergekommen sein, zum Abschluss gekommen sein. Aber auf was man sich geeinigt hat, das haben wir noch nicht gehört. Und selbst wenn dann alle Sachfragen geklärt sind, wenn man dann soweit ist, zum Letzten waren da auch noch Punkte bei Finanzen und Steuern offen, dann gibt es heute Abend noch eine ganz, ganz wichtige und zentrale Aufgabe. Dann werden unter der Runde der Parteivorsitzenden noch die Ministerressorts verteilt. Auch das eine heikle Aufgabe, die dann noch in diesen Stunden möglicherweise vor der kleinsten Verhandlerrunde steht.
Und dann wird interessant, wer diese Posten dann füllt. Matthias, aber soweit erstmal vielen Dank für die aktuellen Informationen zu den Koalitionsverhandlungen nach Berlin. Ja, denn in turbulenten Zeiten wie diesen braucht es nun mal schneller eine entscheidungsfähige Bundesregierung und nicht nur eine geschäftsführende, um eben schnell auf die Herausforderungen wie etwa Trumps Zollkonflikt zu reagieren. Denn dieser droht zunehmend weitreichende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu haben. Am Abend etwa reagierte das Weiße Haus auf Chinas Gegenzölle mit einer weiteren Verschärfung. Trump erhöhte die Zölle auf chinesische Waren auf 104% ab Mitternacht Ostküstenzeit, was auch die amerikanischen Verbraucher zu spüren bekommen dürften. Die immer noch keine so wirklich klare Antwort auf die Frage haben, was genau bezweckt Trump eigentlich mit seiner Zolleskalation? Aus Washington, Sarah Schmidt.
Capitol Hill, der Sitz des US-Parlaments. Hier sind am Morgen die Augen auf diesen Mann gerichtet, hier in der Mitte, Jameson Greer, Trumps Handelschef und damit auch sein Zollchef. Er muss sich den Fragen der Senatorinnen und Senatoren stellen, aus beiden Parteien. Die Demokraten wollen vor allem eines wissen.
What is the plan?
Was ist der Plan? Die Zeit läuft ab. Ab morgen sollen neue US-Sonderzölle des gewaltigen Zollpakets in Kraft treten, das Donald Trump letzte Woche per Plakat angekündigt hatte, mit deutlich höheren Zöllen, zum Beispiel für China und die EU. Der Präsident hat mir und anderen gegenüber deutlich gemacht, dass er keine Ausnahmen machen will. Wenn unser Zollplan zum Schweizer Käse wird, würde das unser Ziel untergraben, das Handelsdefizit loszuwerden, Gleichgewicht zu schaffen. Ihnen hat Donald Trump sinkende Preise versprochen, eine brummende Wirtschaft. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten ein Problem für Amerikanerinnen und Amerikaner. Viele sorgen mit Fonds privat fürs Alter vor, investieren in Aktien. Die Kurse sind eingebrochen. Selbst mit meinen paar Aktien habe ich in den letzten Tagen eine Menge Geld verloren. Es ist verrückt. Zölle sind überhaupt nicht die Lösung. Solange das Staatsdefizit sinkt, sind die Zölle gut. Wenn es aber ansteigt oder zu politischen Spannungen im Ausland führt, sind sie schlecht. Ins Ausland sendet das Weiße Haus unterschiedliche Botschaften. Einerseits keine Ausnahmen bei den Zöllen. Ein möglicher Grund dafür? Sie wollen Einnahmen generieren. Damit könnten Kosten für Steuersenkungen und andere Pläne bezahlt werden. Das zweite Ziel ist die Verlagerung der Produktion ins Inland. Ich glaube, dass sie mit diesen Zöllen beides im Auge haben. Gestern hatte die EU Trump ein Angebot gemacht, die Abschaffung aller Zölle auf Industriegüter auf beiden Seiten. Trump lehnte ab. Wenn man keine Zollbarrieren möchte, scheint es ein sinnvolles Angebot zu sein. Wenn es aber darum geht, Einnahmen zu machen, entspricht es nicht den Anforderungen. Das ist das Problem hier. Länder versuchen zu verhandeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob man im Weißen Haus mit allen verhandeln will. Trumps Angebot? Er will der EU mehr Energie verkaufen. Amerikanische Energie entfesseln, der Titel eines neuen Dekrets, dessen Unterzeichnung heute im Terminkalender des Präsidenten steht, hier im Weißen Haus.
Ja, und darauf, wie die EU reagiert auf diese Situation, schauen wir jetzt gemeinsam mit Christian Feld in Brüssel. Christian, seit heute kursiert eine EU-Liste für Gegenzölle. Was hat es damit auf sich?
Ja, nach vielen Worten aus der EU folgen jetzt die ersten handfesten Taten. Mit dieser Liste, die morgen beschlossen werden soll, ist schwarz auf weiß mal aufgeschrieben, wie Europa auf Trumps Zollrundumschlag reagiert. Genauer gesagt geht es jetzt erstmal um die US-Zölle auf Stahl und Aluminium. Man muss jetzt sagen, diese Liste ist kein wirkliches Lesevergnügen. Mehr als 60 Seiten mit Zollcodes. Dahinter verbergen sich aber konkrete Produkte, die die EU mit höheren Zöllen belegen will. Unter anderem Sojabohnen, Textilien, Waschmaschinen, Motorräder und so weiter. Das soll den USA wehtun und gleichzeitig in der EU möglichst keinen großen Schaden anrichten. In diesem Zusammenhang interessant, was nicht auf der EU-Liste steht, nämlich Bourbon Whisky. Da hatte Trump im Vorfeld nämlich schon gedroht, wenn ihr da rangeht, dann erheben wir im Gegenzug Riesenzölle auf Alkohol aus Europa. Und dagegen haben sich wohl Frankreich, Italien und Irland erfolgreich gewehrt.
Ja gut, aber es gibt ja schon weitere Eskalationsstufen von Donald Trump. 25% auf Autos und natürlich die 20% auf im Prinzip alles andere. Was ist jetzt damit?
Ja, da könnte es mit der Antwort schon schwieriger werden, denn dieses nächste europäische Gegenpaket wird sehr viel größer werden müssen. Ja, und da kann es dann auch gut sein, dass sehr viel mehr EU-Länder bei den internen Gesprächen hier in Brüssel Einspruch erheben und die Produkte nicht auf der Liste haben wollen. Siehe Bourbon Whisky. Das wäre schlecht für die Geschlossenheit und sicher ganz im Sinne von Donald Trump.
Aber sind die nächsten Schachzüge der EU, wenn man so will, schon vorbereitet?
konkret noch nicht. Dieses zweite größere Paket mit Gegenmaßnahmen zum Beispiel wird noch nicht zusammengestellt. Erstmal will man schauen, welche Effekte diese erste Liste erzielt. Denn wie will man eine langfristige Verhandlungsstrategie verfolgen, wenn man keine Ahnung hat, was Donald Trump wirklich will? Oder um das aufzugreifen, was wir im Film gesehen haben, was ist der Plan? Will er einen Deal für die eigenen Firmen im eigenen Land erreichen? Oder will er den weltweiten Handel, wie wir ihn kennen, zerstören? Ja, und vor dieser Ungewissheit stehen eben auch die Menschen, die für Europa diese Verhandlungen führen. Es ist also erstmal Fahren auf Sicht bei ziemlichem Nebel. Ja, und parallel arbeitet die EU daran, mit möglichst vielen anderen Handelspartnern auf der Welt im Gespräch zu sein, als Alternative zu den USA.
Christian, vielen Dank für die Informationen soweit nach Brüssel. Wir lernen also, die EU hat eine ganze Reihe von möglichen Gegenmaßnahmen im Arsenal, sucht aber eben noch nicht die offene Konfrontation. Anders dagegen, wie bereits erwähnt, die Volksrepublik China. Die hat auf Trumps Zollankündigung als eines der ersten Länder direkt mit Gegenzöllen in Höhe von 34% auf US-Importe reagiert und sich auch nicht von der Deadline beeindrucken lassen, die Trump ja bis heute Peking gesetzt hatte. Dabei sind die USA der wichtigste Handelspartner für China. Wie man dort auf die aktuelle Entwicklung schaut und reagiert, aus Peking, Jörg Endres.
Hier werden Waren für die ganze Welt bewegt, der große Elektronikmarkt im südchinesischen Shenzhen. Großhändler bestellen hier, die USA sind ein wichtiger Markt. Die Corona-Pandemie brachte Einbußen, die nie aufgeholt wurden. Jetzt fürchten einige Händler, dass der Zollkonflikt mit den USA das Geschäft weiter vermiest. Die Großkunden müssen die Frachtraten bezahlen und dann auch noch die hohen Zölle. Dann steigen ihre Kosten und einige werden dann nicht mehr so viel bestellen. Solche Sorgen teilen wohl auch die Finanzmärkte. Gestern gingen die Börsen auf Talfahrt, in Hongkong so stark wie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr. Heute stabilisiert sich die Lage etwas, weil staatliche Investmentfonds und Betriebe im großen Stil Aktien aufkauften. Für einige Analysten kein Grund zur Entwarnung. Ich denke, die Kurse auf dem Markt dürften weiter fallen. Und dieser Crash, den Trump herbeigeführt hat, wird letztlich zu einer Rezession führen. Von einer Rezession will die chinesische Regierung nicht sprechen, aber klar ist, die Exporte in die USA sind eine wichtige Stütze für die Wirtschaft. Anders als die EU hat China auf die US-Zölle schnell mit Gegenmaßnahmen reagiert und gibt sich hart. Wenn die USA die gemeinsamen Interessen und die internationale Gemeinschaft missachten und den Handelskonflikt eskalieren, dann wird China bis zum Ende kämpfen. Trump hatte zunächst 20% Zusatzzölle verhängt, morgen sollen dann 34% dazukommen. Weil China seine Gegenzölle nicht zurücknimmt, kommen dann nochmal 50% drauf. Insgesamt ab morgen also ein Aufschlag von 104% auf chinesische Waren. Um seine Produkte dennoch in der Welt zu verkaufen, könnte China seine Währung künstlich billiger machen, so Ökonomen. Mit Folgen auch für Europa. Wenn China abwertet, wird seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zunehmen. Sie können auch die Preise weiter senken und damit die europäischen Märkte überschwemmen. Ein Handelskrieg, dessen Folgen auf der ganzen Welt gefürchtet werden. Auf dessen Ende aber vor allem auch die chinesischen Exporteure wie die Händler in Shenzhen hoffen.
Zurück nach Deutschland. Attentate durch Extremisten, wie etwa das mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund in Solingen im vergangenen Jahr, werfen auch immer die Frage auf, wie solche radikalen Ansichten entstehen, die sich da gegen den Staat richten und gegen die Menschen, die in ihm leben. Wie verfangen diese extremen Ideologien und werden dann zu Taten? Umfassend untersucht hat nun ein Netzwerk aus Forschern dieses Phänomen des radikalen Islamismus in Deutschland. Heute präsentierte es das Ergebnis über die Einsichten, wie es zur Radikalisierung kommt und welche Rolle soziale Netzwerke dabei spielen. Markus Rehr.
Oft kommt Islamismus erstmal ganz harmlos daher, zeigt uns Sozialwissenschaftler Nader Hotheit. Auf TikTok etwa beantwortet ein vermeintlicher Imam die Frage, ob muslimische Eltern die Handynachrichten ihrer Kinder kontrollieren dürfen.
Wir sagen, der Asl ist natürlich, dass man den Eltern gehorchen muss und nichts hinter ihrem Rücken machen sollte. Ja, vor allem, wenn die Eltern praktizierend sind und weise sind?
Die Antwort klingt harmlos, doch sie hat es in sich, analysiert der Sozialwissenschaftler. Sind die Eltern nicht praktizierend und weise, also in den Augen islamistischer Influencer nicht gläubig, haben sie auch nichts zu bestimmen.
Damit entfällt auch quasi die Autorität von anderen sozialen Strukturen wie die Eltern oder religiösen Verbänden, die schon weitaus länger etabliert sind, oder der andere soziale Kontext, wenn man anfängt sozusagen vollen Leuten wie ihnen zu folgen, was lebensrechtliche Fragen angeht. Genau.
Social Media ist nur ein Weg in den radikalen Islamismus. Das Phänomen sei vielfältig, sagt Julian Jung, der das Forschungsprojekt RADES geleitet hat. Die Ursachen seien oft ähnlich. Erlebte Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein etwa, aber auch psychische Probleme können Menschen in den Islamismus treiben.
Sie suchen Halt in diesen extremistischen Bestrebungen, Gruppierungen, und die geben ihnen einfache Freund-Feind-Verhältnisse, einfache Rollenzuweisungen, und damit wird ein scheinbar komplexes Leben scheinbar sehr, sehr leicht.
Auch der Sozialarbeiter Thomas Mücke hat sich im Forschungsnetzwerk RADES engagiert. Er leitet seit vielen Jahren Programme gegen Hass, hilft Rechtsextremen und Islamisten in Workshops beim Aussteigen oder dabei gar nicht erst einzusteigen. Doch dazu muss er wissen, wer abzugleiten droht.
Wir müssen das Hinweismanagement, also wie bekommen wir Hinweise, und Menschen auch zum Beispiel aus der afghanischen Community, die nehmen bestimmte Sachen schon wahr, aber sie haben große Hemmnisse, das den Behörden auch zu melden, weil das Verhältnis zwischen ihnen und den Behörden ist nicht besonders gut. Und da müssen wir halt versuchen nachzujustieren, dass wir es erleichtern können, dass wir die Hinweise bekommen.
Prävention durch Integration also. Und mehr Bildung in Medienkompetenz und in Streitkultur, je früher, desto besser. Das fordern die Forscher des RADES-Netzwerks.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Selenskyj in der Region Donetsk zwei Chinesen festgenommen, die für Russland gekämpft haben sollen. Selenskyj fordert eine Erklärung von Peking. Nach Angaben des ukrainischen Staatschefs verfügt Kiew über Informationen, wonach viele weitere chinesische Staatsbürger in den Reihen der russischen Armee kämpfen sollen. Gut ein Jahr nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten hat in Berlin der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Studenten Anfang Februar 2024 auf offener Straße in Berlin-Mitte attackiert und schwer verletzt zu haben. Der Angeklagte, Ex-Kommilitone, gestand vor Gericht die Tat ein und bat um Verzeihung. Den Vorwurf eines antisemitischen Motivs für die Tat wies er jedoch zurück. Wer zu Ostern eine Flugreise plant, kann aufatmen. Luftsicherheitsfirmen und Gewerkschaften haben kurz vor Beginn der Ferienzeit einen Tarifabschluss erzielt. An den deutschen Flughäfen wird es daher keine Beeinträchtigungen durch Streiks des Luftsicherheitspersonals geben. Die Verhandler einigten sich auf mehr Gehalt für die rund 25.000 Beschäftigten. Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt. Etwa 250.000 Jugendliche verpassen jedes Jahr nach ihrem Schulabschluss den Sprung in die Arbeitswelt. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Ein Grund: fehlende Kompetenzen im Lesen, Schreiben oder Rechnen. Das sind die Ergebnisse eines neuen Gutachtens der Kultusministerkonferenz. Sie schlägt als mögliche Lösung dieser Probleme eine gezieltere Förderung in der Schule vor. Riesenjubel in Wolfsburg. Beim Rückspiel in der Nations League hat die Nationalmannschaft der Frauen Schottland mit 6:1 geschlagen. Das DFB-Team um Bundestrainer Wück behält damit die Tabellenführung.
Bundestrainer Christian Wück sieht ein Torfestival und zwei Gesichter seines Teams in Weiß. Eine schwache erste Hälfte wird bestraft mit der schottischen Führung durch Caroline Weir in der 40. Minute. Aber nach der Pause drehen die Gastgeberinnen auf. Selina Cerci trifft zum Ausgleich und es geht sofort weiter in Wolfsburg. Freigang, Hoffmann, Latte, Cerci, Tor. Spiel gedreht in der 56. Minute. Keine Ruhepausen mehr. Die eingewechselte Giovanna Hoffmann mit dem 3:1. Das ganze Team nähert sich der erwünschten EM-Form. Brandt, guter Pass, erneut Hoffmann, 65. Minute, zweiter Treffer für die Leipzigerin. Es gibt hier nur noch eine Richtung. Und was für ein Tor! Laura Freigang von Eintracht Frankfurt zaubert den Ball rein zum 5:1. Abschließend Celina Cerci mit dem 6:1. Drittes Tor für die Stürmerin der TSG Hoffenheim und nach Startschwierigkeiten eine begeisternde Leistung des deutschen Teams.
Auf den ersten Blick extrem flauschig. Aber sie sind noch sehr viel mehr, vor allem ruhig und aufgeschlossen. Und so sind Alpakas nicht nur gute Streichelpartner, sondern auch tierische Helfer für viele Therapieformen. Aber nicht nur sie unterstützen Menschen mit Bedarf. In Deutschland gibt es zahlreiche Angebote, in denen die unterschiedlichsten Tierarten ihre heilsame Wirkung entfalten. Wie solche Therapien aussehen können, das hat sich Joscha Bartlitz mal angeschaut. In einer Einrichtung, in der Menschen nahezu aller Altersgruppen mit ganz verschiedenen Beeinträchtigungen betreut und therapiert werden. Mittendrin im hessischen Rossdorf.
Meine Füße hat sie geschnuppert.
Das Pony schnuppert und sie verstehen sich.
Macht einfach Spaß.
Ja.
Mit dir, ne? Genau. Deswegen lache ich. Wenn es einem gut geht, lacht man.
Ja.
Für die 55-jährige Ellie Christo Giannopolo ist dieses Erlebnis das Highlight des Tages. Dank Pony Cody und der Auszubildenden Katrin Schuck. Die 27-Jährige hat auch morgens schon viel gute Laune mitgebracht zur Arbeit beim sozialen Dienst in Rossdorf. Frühstück für die Schafe. Die Tiere, mit denen es später in die Therapie geht, müssen versorgt werden.
Wenn es den Tieren gut geht, dann geht es einem selbst natürlich auch gut. Natürlich hat man immer mal wieder auch stressige Tage. Ne, wenn man dann feststellt, oh, es ist doch irgendwie, man braucht einen Tierarzt oder so, dann
Auch das Team ist inklusiv. Hier arbeiten also auch Menschen mit Beeinträchtigungen wie Nadine Meyer. Sie lebt im betreuten Wohnen und hilft zweimal die Woche hier mit.
Sauber machen. Ich bin ja auch Tierliebhaberin. Und ich mache auch gern was mit Tieren.
Mit den 4 bretonischen Zwergschafen an der Leine geht's ab auf die Weide.
Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, dass ich mir hier mithelfen kann. Am Anfang hatte ich nur von den Pferden Angst.
Doch nach 1,5 Jahren hier kann die 36-Jährige jetzt ganz nah bei ihnen sein.
Reinspaziert.
Weiter geht's zu den Alpakas Amigo und Josef. Und zu den 4- bis 6-Jährigen aus der inklusiven Kita, die zu der gemeinnützigen Einrichtung dazugehört. Der enge Kontakt zu den Tieren für die Kinder mit und ohne Beeinträchtigung etwas ganz Besonderes. Es ist die erste, wie es offiziell heißt, tiergestützte Intervention, also Therapiestunde des Tages.
Die Freude der Kinder einfach, wenn es losgeht, und die Motivation der Kinder. Und dass man hier mit den Tieren so auf verschiedenste Weise Förderung machen kann, ohne dass es sich wie Förderung anfühlt. Also man kann hier so ganz spielerisch mit Martha den Weg fegen und es fühlt sich nicht an wie in der Physio- oder Ergotherapie, sondern es macht einfach Spaß und man ist mit den Tieren draußen.
Durch den Umgang mit den Tieren sollen die Kinder Selbstbewusstsein aufbauen. Neben ihnen profitieren von dieser Therapieform auch die Menschen, die hier in der sozialen Einrichtung wohnen. So wie alle 2 Wochen der 60-jährige Peter.
Okay, dann holen wir uns mal eine Karotte von der Caro.
Ja. Mit ihm darf Auszubildende Katrin Schuck heute bei den Kaninchen eine ihrer ersten eigenen Therapiesitzungen durchführen.
Moment. Jetzt mach er es so schnell, ne? Schauen, dass wir die Karotte nicht verlieren an die Kaninchen. Ja, wir sind nämlich frech.
Wie fühlt sich das an?
Cool.
Schön?
Ja.
Es ist vor allem wichtig, die Ressourcen, die man hat, eben zu nutzen und zu fördern. Das heißt, dass er weiterhin seine Hände nutzt, dass er weiterhin das sprachlich nutzt, was er zur Verfügung hat, damit er das eben auch für die Zukunft sicher hält.
Das breite Angebot an heilsamen Tiertherapien mit insgesamt knapp 30 Tieren, die teils speziell trainiert werden müssen, ist auch finanziell aufwendig. Hier sind sie auf Geld vom Landkreis, Spenden und Tierpatenschaften angewiesen. Während die Therapie für Kinder teilweise gefördert wird, müssen Erwachsene selbst bezahlen. Auch für Ellie Christo Giannopolo kosten 45 Minuten jedes Mal 67 Euro. Aber es lohnt sich spürbar.
Was bedeutet das für Sie?
Immer in dieser Arbeitsstätte.
Wir sind sonst immer drin, ja.
Ja.
Und so kannst du mal was raus für dich machen, ne?
Ja.
Ja. Los, Kobi. Genau.
Denn sie verstehen sich eben.
In den vergangenen Tagen war ja viel von fallenden und steigenden Kursen die Rede, vom Kaufen und Verkaufen, von nervösen und verunsicherten Märkten. Schauen wir jetzt mal auf einen Markt, in den derzeit auch eine ganz schöne Menge Bewegung reinkommt, bei dem die Trumpschen Zollankündigungen aber keine so große Rolle spielen. Und zwar den deutschen Spargelmarkt. Kaum einer liebt das Stangengemüse wohl so sehr wie wir Deutschen. Und entsprechend wird das hier auch gehandelt von eigens darauf spezialisierten professionellen Spargelbrokern. Über ein ganz besonderes Börsenparkett zum Auftakt der Spargelsaison, Michael Eiden.
Moin Moin, der Hugo hier.
Morgens im Spargelbüro des Pfalzmarkts. Hugo Damota hängt am Telefon.
Pfalzmarkt Damota, hallo?
Anrufe im Minutentakt.
10 mal 500 Gramm. Genau, 12 bis 20. Super, ich danke dir.
Die Genossenschaft Pfalzmarkt vermarktet den Spargel aus der Pfalz. Bestellen beim Bauern, deutschlandweit verkaufen an Großhandel und Supermärkte. Klingt fast wie an der Börse.
Spargelbroker, ja, das kann man schon so bezeichnen, kann man gut vergleichen, weil wir schließen hier täglich mit dem anderen Preis ab. Es kann sein, dass sich der Preis auch innerhalb von einem Tag zwei, dreimal ändert. Also das ist, denke ich, nichts Neues, genauso wie auch an der Börse, dass es hoch und runter geht. 8 Ensavio.
Die Bestellungen der Supermärkte,
16 Zuber Weiß,
klingen für Außenstehende wie Geheimcodes. Dahinter stecken Spargeleigenschaften.
Hier haben wir eine Klasse 1, schön grün komplett. Hier auch die Klasse 2. Hier sieht man, dass die Stange komplett gekrümmt ist, deswegen nicht Klasse 1, sondern Klasse 2. Und im Fachjargon ist das hier der dicke 1er. Der hat nämlich einen Kaliberdurchmesser von 12 bis 20 mm.
In der Haupterntezeit werden etwa 20 Tonnen Spargel täglich im Pfalzmarkt umgeschlagen. Aktuell sind es nur 5 Tonnen.
Die Nachfrage ist derzeit viel größer als das Angebot und dementsprechend können wir keinen Kunden vollends zufriedenstellen. Aber wir machen hier einen täglichen Spagat, dass jeder was bekommt, dass keiner leer ausgeht.
Landwirt Tim Ballreich sorgt auf seinen Feldern bei Dudenhofen für Nachschub. Er setzt sogenannte Spargelspinnen ein, hilfreiche Technik. Die Maschine hebt die wärmende Schutzfolie an. Die Erntehelfer können sich so ganz aufs Spargelstechen konzentrieren. Frostige Nächte bremsen momentan noch das Spargelwachstum. Der fehlende Regen ist hier bislang kein Problem.
Der Wind der letzten Tage hat natürlich die Oberfläche vom Boden schon ziemlich ausgetrocknet. Aber unten drin ist eigentlich noch recht feucht. Ja, da wo die Wurzeln sind, da wo die Spargel wachsen, das ist alles okay.
Nach der Ernte wird der Spargel noch am gleichen Tag in den Pfalzmarkt geliefert. Frische ist entscheidend, denn der Wettbewerb ist hart. Ware aus Südeuropa, Mexiko oder Peru ist günstiger, war aber schon tagelang unterwegs.
Dadurch, dass wir hier deutsche Ware vermarkten, die frischer ist als die Auslandsware, wir innerhalb von 24 Stunden die Ware dann auch im Geschäft haben, ist der deutsche Spargel von der Frische nicht zu überbieten.
Hugo Damota rechnet bis Ostern mit deutlich größerer Liefermenge seiner Pfälzer Spargelbauern. Dann wird's günstiger und die Telefone bleiben in der Spargelzentrale noch seltener still.
Noch ist der fehlende Regen also kein Problem für die Spargelbauern in der Pfalz. Aber der März, der war in Deutschland schon extrem trocken. Was sich auch auf die Pegelstände von Seen und Flüssen auswirkt, wie hier in Köln am Rhein. Hinzu kommt, dass es europaweit der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Fast 2,5 Grad wärmer als der entsprechende Durchschnittswert. Doch direktere Auswirkungen hat zunächst mal nicht die Wärme, sondern die massive Trockenheit. Zu Wasser und zu Land, wie Susanna Jalek und Josef Kaiser berichten.
Staubtrockener Boden, wo sonst Gras wächst. Seit Wochen hat es hier im nordrhein-westfälischen Bornheim nicht geregnet. Damit seine Hühner etwas zu fressen haben, muss Landwirt Karl-Heinz Steiger zufüttern. Und damit aus dem gerade erst gesäten Gemüse was wird, muss er bewässern. Mehrere tausend Liter pro Stunde allein auf diesem Feld.
Wenn die zu wenig Wasser bekommen, dann machen die einfach eine Notblüte oder so. Sie bilden keine volle Frucht aus. Dann gibt es zum Beispiel einen Blumenkohl, der wird nicht dicker wie so. Ist nicht zu verkaufen. Strom, Wasserkosten, Arbeit. Für uns wird's teuer.
Weiter zum Rhein und zur Fährfamilie Maul. Statt Hochwasser, Pegelstände so niedrig wie sonst nur im Sommer. So etwas, sagt Rheinfährmann Werner Maul, habe er in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt.
Ja, das ist ungewöhnlich, ja. Da hatten wir noch nie, muss ich sagen.
Für die Schifffahrt ein Problem.
Zum einen für die Fähren, da kriegen sie natürlich Probleme an den Anlegerampen. Zum anderen natürlich auch durch unsere Werft, wenn wir Schiffe aus dem Wasser holen wollen oder zu Wasser lassen wollen. Da sind teilweise schon kritische Situationen.
Niedrige Flusspegelstände, Brände in Waldgebieten, so wie hier in Hagen vergangene Woche. Deutschland befindet sich aktuell in einer Extremwetterlage, sagen Klimaforscher. Fast das gesamte Bundesgebiet ist von Dürre betroffen. Durch den Klimawandel werden solche Extremwetterereignisse künftig zunehmen.
Also wir wissen eigentlich, dass mit Dürren in Zukunft durchaus eine größere Rolle in Deutschland spielen werden. Eine größere Rolle bedeutet nicht, dass es jedes Jahr passiert, aber eben häufiger auftritt. Aus den letzten Jahren wissen wir auch, dass Schäden in vielen Sektoren entstehen und das ist jetzt genau die Kunst, sich an die Schäden, die wir bereits gesehen haben, in unterschiedlichen Sektoren durch Waldumbau, durch Anpassung von Management in der Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel durch Veränderungen der Binnenschifffahrt uns daran anpassen und somit dann besser gerüstet sind für eine Dürre, die in Zukunft potenziell wieder auftritt.
Halbwegs gute Nachrichten gibt es von den Forstwirten. Im Wald ist der Boden nur in den oberen Schichten zu trocken, darunter ist Feuchtigkeit. Denn im vergangenen Jahr hat es überdurchschnittlich viel geregnet. Heißt, der Baumbestand ist gut versorgt. Noch. Anders bei Landwirt Karl-Heinz Steiger in Bornheim. Wenn die Trockenheit anhält und er weiter täglich bewässern muss, entstehen massive Mehrkosten. Sein Gemüse aber werde er nicht teurer verkaufen können. Da würden die Verbraucher in Deutschland nicht mitgehen.
Ja, da bleiben wir doch beim Wetter und fragen nach bei Sven. Ist da Regen irgendwann in Sicht?
Irgendwann, Ingo, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal die aktuellen Modelle studiert. Im Westen vielleicht die ersten Tropfen zurückhaltend am Sonntag. Ein bisschen mehr dann am Montag und Dienstag. Regenmassen sind das nicht. Wir haben ein riesiges Defizit. Das hat der Beitrag eben gezeigt. Noch ein zweiter Punkt. Der EU-Klimadienst Copernicus hat sich mit einem Bericht gemeldet. Und das hier, das ist die Feststellung über die globalen Temperaturen. Auch der März 2025 lag als zweitwärmster März überhaupt wieder oberhalb der 1,5-Grad-Marke gegenüber dem vorindustriellen Niveau der Jahre 1850 bis 1900. Und von den letzten 21 Monaten lagen tatsächlich 20 darüber. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, auch das arktische Eis, das kann man hier schön sehen auf der zweiten Kurve. Hier sieht man immer, im März gibt es naturgemäß viel davon und im September, Oktober wenig. Der bisherige Rekord in Sachen Minimum stammt aus dem Jahr 2012. Aber jetzt haben wir im Moment einen März mit dem Minimum des Märzwertes. Also auch das arktische Eis zieht sich sehr schnell zurück. Die Klimaphysik läuft weiter, unabhängig davon, ob wir das im Moment in der politischen Debatte immer mal wieder anklingen lassen. Es passiert selten. Wir gucken im Moment auf die Wetterentwicklung der kommenden Nacht. Was man sieht, sind ein paar wenige Nieseltropfen im Nordosten. Aber das ist wirklich weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Morgen dann im Tagesverlauf immer mal wieder ein paar Wolkenfelder, vor allen Dingen in der Mitte und nach Osten, sowie auch im Nordseeumfeld. Zwischendurch weiterhin viel Sonnenschein, vor allen Dingen nach Südwesten. Die Frühtemperaturen teilweise noch frostig, für die meisten aber 1 bis 6 Grad plus. Der morgige Nachmittag hat dann Temperaturen zu bieten, die für die meisten zwischen 12 und 17 Grad liegen, hier am Rhein aber auch schon mal 8, 10 oder 19 Grad. In der Nordsee, Helgoland, 9. Und das hier sind die Aussichten. Viele Wolken kommen mal reingezogen, auch weiter nach Westen am Donnerstag, ziehen sich am Freitag wieder nach Nordosten zurück. Und dann gibt es im Südwesten schon 23 Grad. Und einen Sommertag werden wir vermutlich am Samstag erleben, Ingo.
Sven, vielen Dank für diese sonnigen Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen, unter anderem dabei Heidi Reicheneck von der Linkspartei. Morgen begrüßt sie dann Julia Niharika Senden an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss, einen schönen Abend noch und bleiben Sie zuversichtlich.